Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Städte, so könnte man meinen, sind gerade in Europa Orte, an denen sich Gott schlecht finden lässt, an denen Religion einfach kaum eine Rolle spielt. Historisch begann ja hier der Verlust der sozialen Bindungskraft der Kirchen. Hier haben sich kommunistische Arbeiterbewegungen gegründet. Hier haben Menschen erfahren, dass sie auch ohne Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde sozial integriert sein können. Hier lässt sich also das, was Soziologen als Säkularisierung der Gesellschaft beschreiben, am besten beobachten. Einerseits. Aber andererseits sind Städte ja auch Orte, an denen sehr viele verschiedene Religionsgemeinschaften zusammenkommen, wo sich Neues entwickelt und wo auch Mischformen entstehen. Mit dieser vielfältigen Realität beschäftigt sich Irene Becci. Sie ist Professorin für entstehende Religionen und neue Spiritualität in Lausanne. Und sie hat unter anderem in Potsdam, aber auch in der Schweiz geforscht. Ich habe vor der Sendung am Rande einer Konferenz mit ihr gesprochen und habe sie zunächst gefragt, welche Beobachtungen zum Platz von Religion im städtischen Raum sie bei ihrer Feldforschung in Potsdam gemacht hat. Das ist ja immerhin eine Stadt, die sich wohl als postsozialistisch bezeichnen lässt und in der sich über 80% der Einwohnerinnen und Einwohner keiner Religion zugehörig fühlen.
Ja, die Potsdam-Studie, das war eine sehr interessante Erfahrung für uns, weil wir dachten tatsächlich, dass wir es ja in ganz kurzer Zeit das Wichtigste so erfassen konnten und dachten, ja, die paar Kirchen, die man so sieht und die wenigen Gebäude, die sichtbar sind, auch orthodox und so, da fragen wir kurz nach. Und dann haben wir aber entdeckt, dass wir dann jahrelang eigentlich Forschungsmaterial hatten und viele kleine Gruppen gekommen waren, wieder gegangen waren, einige ihren Platz wechselten auch innerhalb der Stadt, nicht immer die gleichen Räume hatten, in einem Raum manchmal verschiedene Religionsgemeinschaften wohnten, sich die Räume ausleiten. Und dann fanden wir das so unglaublich spannend, dass wir wirklich dann ein sehr dickes Buch daraus gemacht haben.
Und was waren das für kleine Gruppierungen? Waren das sozusagen Untergruppierungen doch der großen christlichen Gemeinschaften oder waren da auch Glaubensrichtungen dabei, von denen Sie nie gedacht hätten, dass die überhaupt existieren?
Einerseits natürlich die größte Vielfalt ist innerhalb des Christentums tatsächlich einige geschichtlich so definierte Gruppen, die schon länger natürlich in Brandenburg auch sind, die Gruppe der Altlutheraner oder also die selbstständige lutheranische Kirche, aber auch zum Beispiel neoapostolische Kirche und natürlich auch neue Gruppen auch innerhalb des Christentums, die durch die Migration gekommen sind, pentekostale Gruppen. Es gibt einige Gruppen, die zwar zum Beispiel in Potsdam leben, aber nicht also als Individuen leben, aber zum Beispiel ihren Raum in Berlin haben, Zeugen Jehovas, Adventisten, aber die leben trotzdem in Potsdam. Und dann Freikirchen, baptistische, Täufer, sonst Kirchen, von denen gibt es wirklich ganz viele. Das ist die größte Gruppe, also mit Untergruppe natürlich. Das ist wirklich eine ganz unglaubliche Vielfalt, die wirklich bedingt ist auch durch die ganzen Migrationswellen, die schon vor langer Zeit sozusagen kamen mit den Hugenotten und mit den großen Kriegen auch, also auch die französische Kirche natürlich, reformierte, also innerhalb auch des evangelischen Raumes und dann die katholische Kirche. Und dann gibt es auch verschiedene Gruppen, die verschiedene Sprachen reden innerhalb dieser Gruppen, auch manchmal einfach bedingt aus dieser Migrationsschiene. Und kleinere Gruppen außerhalb des Christentums gibt es auch, also es gibt zum Beispiel die Baha'i, wobei die Gruppe sich in den Privaträumen zum Beispiel trifft, die haben keinen eigenen Raum. Und dann Gruppen wie natürlich jetzt die Muslime. Da gibt es natürlich auch neue, dazugezogene Gruppen, die inzwischen auch schon eine gewisse Wichtigkeit haben. Auch die jüdische Gemeinde, die hat sich entwickelt, sehr stark. Einerseits die Personen, die aus Russland gekommen sind, aber auch aus Israel neue Personen. Also gibt es auch schon innerhalb einer kleinen sozusagen Menge von Leuten ganz große Unterschiede.
Migration, das haben wir jetzt gehört, ist ein starker Faktor für eine religiöse Pluralität, aber es ist wahrscheinlich nicht der einzige. Städte sind sicher auch Orte, wo man Neues ausprobiert, wo man aus einer traditionellen Glaubensgemeinschaft sich verabschiedet und eine neue gründet oder Mischformen entstehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Stadt, das ist das Interessante, glaube ich, an dieser Stadtforschung, ist, dass man wirklich sieht, man kann durchaus gleichzeitig zum Beispiel politisch aktiv sein oder sehr wissensorientiert und damit zum Beispiel durchaus seine eigene Religiosität und Spiritualität mit Wissensformen verbindet. Also es ist nicht wie eine landliche Form von konservativem Glauben, sondern es ist durchaus im Austausch da mit auch politischen Fragespielen, also Genderfragen oder Toleranzfragen und durchaus die in der Stadt da sind, ja.
Sie haben auch Forschung in Lausanne gemacht. Das ist nun kein postsozialistischer Kontext, sondern historisch protestantisch geprägt. Merkt man das heute, dass also die Geschichte eine andere war oder findet sich da letztendlich die gleiche religiöse Vielfalt oder hängt das eben mehr von Migrationsfaktoren als von historischen Faktoren ab, was da heute an Religionsgemeinschaften zu finden ist?
Nee, ich glaube, die historischen Faktoren, vor allem mit Potsdam auch, also was man auch immer vergleicht mit Potsdam, ist schon sehr wichtig, weil wirklich viele, also meine Toleranzedikt in Potsdam überhaupt geschichtlich, also die, es gab schon sehr, sehr früh Orthodoxen, die das Heer einfach brauchte, sozusagen von dem König gerufen. Also da gibt es ganz gewisse Dynamiken, die es wirklich in anderen Städten nicht gibt. In Lausanne ist auch das Interessante, also wir haben die Stadt Lausanne und Genf auch erforscht und da sind auch Grenzgebiete an der Grenze mit Frankreich und da gab es zum Beispiel bei der Reform Reformationszeit lange Kämpfe zwischen katholischen und evangelischen oder calvinistischen Traditionen, die wirklich auch ausgetragen wurden. Und teilweise sind auch Städte da, die zum Beispiel auf gewissen Routen sich befanden, wo zum Beispiel die Waldenser da dadurch nach Lausanne gekommen sind, die es zum Beispiel jetzt mit Potsdam nicht gibt. Also in Potsdam gibt es eine andere Dynamik. Aber was auch wichtig ist, ist, glaube ich, innerhalb dieser Kirchen oder der Gemeinden, die schon immer da waren, also sozusagen die Platzhirsche, auch da verändert sich sehr viel in der Stadt. Und das Profil der urbanen Gemeinden ist wirklich ganz anders. Also die müssen mit Fragen umgehen, mit denen man vielleicht auf dem Land nicht umgehen muss. Prostitution oder was man so neben auch vor der Tür praktisch sehen kann. Und eine große gemischte Gesellschaft einfach, auch kulturell. Sehr interessant zum Beispiel diese Freikirche in Potsdam, die in einem Kabarett ihre Gottesdienste hält. Das geht wirklich auch darum, man hat nicht Angst vor diesem urbanen, sehr säkularen Umfeld, sondern man geht da rein und macht damit etwas. Ja.
Auch die Sozialwissenschaft hat sich mittlerweile meistens von der Säkularisierungsthese verabschiedet und festgestellt, dass das also nicht der einzige Trend ist. Jetzt gibt es die Rede von postsäkularen Gesellschaften. Was ist damit gemeint? Heißt das, man hat einen Prozess der Säkularisierung, der Zurückdrängung von Religion aus der Gesellschaft, nennen wir es vielleicht so, durchmacht und jetzt kommt wieder mehr Religion? Oder heißt das, im Grunde gab es nie nur die Säkularisierung, sondern die Religion ist immer da gewesen und kam in neuen Formen dazu?
Also es ist natürlich ein sehr umstrittener Begriff, diese der Postsäkularisierung oder Postsäkularismus. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, Postsäkularismus heißt nicht, dass Säkularismus nicht war. Also es war immerhin, damit ist man einverstanden, es ist ein Prozess entstanden, bei dem wirklich der Platz der Religion in der Gesellschaft verändert wurde. Und also ganz stark im Sinne von die Macht, die Religion hatte, religiöse Traditionen, Institutionen, auf die Menschen, auf ihrer kognitiven, kulturellen und wirklich auch lebenden Ebene, ist einfach kleiner geworden. Auf jeden Fall, es ist individualisiert und privatisiert worden. Mit dem Begriff, was interessant ist, wenn man mit dem Begriff meint, dass man vielleicht die Säkularisierung als nicht mehr einfach als alleinige These halten kann. Also die reicht nicht mehr aus. Also was passiert in den Gesellschaften heute, kann man nicht nur erklären, indem man sagt, dass die Religion schrumpft und es geht zurück. Es entstehen wirklich neue Formen. Es entstehen neue Formen auch um gewisse Begriffe, die die ganze Säkularität, Religionsposition auch in Frage stellen. Eben typisch Leute, die von Spiritualitäten reden. Für sie ist das genauso säkular wie religiös oder beides oder keines der beiden. Also es gibt so Formen, die nicht mehr so traditionell sind, die nicht mehr diesen Platz brauchen, wie die Traditionen es wollten, mit Häusern und mit Tempeln, sondern sie sich vielleicht auch außerhalb finden oder individuell oder das Verbinden mit Sport, Verbinden mit wirtschaftlicher Aktivität auf ganz anderen Ebenen. Und das muss man wirklich sehen. Wenn man das nicht sieht, dann verpasst man wirklich die Entwicklungen heute.
Das heißt auch, man kann religiöse Vielfalt jetzt nicht nur dadurch beschreiben, dass man die Gotteshäuser in einer Stadt zählt?
Nee, auf keinen Fall. Ja. Im Gegenteil, wir sind ja gerade jetzt in einem Gotteshaus hier und es wird überhaupt nicht das Gotteshaus gebraucht. Also die meisten Gotteshäuser verändern sich sowieso. Einige bleiben in den Gemeinden und werden weiterhin gebraucht, aber viele verändern sich. Und es gibt ja jetzt Kletterräume, Konzerträume, Cafés, alles Mögliche in diesen Häusern. Und viele neue Religionen haben auch gemerkt, das ist nicht das, was sie wirklich am meisten wollen. Es gibt natürlich große Projekte, auch es gibt natürlich, klar, muslimische Gruppen wollen auch ihre Moschee in gewissen Städten und andere fragen auch immer wieder, die Synagoge, es ist immer wieder ein Thema, natürlich, das gehört auch zur Tradition, aber es ist überhaupt nicht das Einzige. Viele Leute fühlen sich wohl, zum Beispiel in der Natur ein Ritual zu machen oder in einem anderen Raum, wo wirklich Religion anders gelebt wird.
Und schon der Begriff Gotteshaus ist einer, der von den abrahamitischen Religionen geprägt ist und der eigentlich als wissenschaftliche Kategorie auch gar nicht alle Religionsorte erfassen kann, oder?
Ja, viele gehen zum Beispiel auf das Wort Tempel zurück oder einfach Raum, der irgendwie benannt wird. Aber es ist schon interessant, wie trotzdem diese Häuser als Gedenkstätten oder als architekturale, wirklich wichtige Punkte in den Städten auch behalten werden wollen von Personen, die überhaupt nichts mehr mit Religion zu tun haben. Also wenn man wirklich eine Kirche oder eine Kathedrale wegnimmt, dann verändert man die ganze Struktur dieses Stadtteils. Und das wollen die meisten nicht. Also viele Leute, obwohl sie überhaupt nichts mehr mit Religion zu tun haben oder wenig, möchten aber trotzdem, dass es so als Zeichen der Vergangenheit und Identität oder was auch immer für sie da bleibt. Auch als ästhetisches Zeichen, ja.
Und wenn Sie nun als Sozialwissenschaftlerin den Auftrag bekommen, die religiöse Vielfalt in einer Stadt X zu erforschen, wie stellen Sie das an?
Ja, inzwischen haben wir dank dieser Studie auch in Potsdam diese 6 Kategorien herausgefunden. Und das ist, glaube ich, für uns ein guter Vorschlag. Also wir fragen immer kurz, woher, also was ist die Geschichte dieser Gemeinde, dieser Gruppe? Also wir gehen eher davon aus, dass nicht nur Einzelne, sondern wirklich irgendwo eine Gruppe auch ist. Ob sie in einem Haus ist oder nicht, ist eine zweite Kategorie. Also die Geschichte, was die Gemeinde tut und nicht nur religiös, sondern die meisten tun vieles, Soziales, kulturell, die singen und kümmern sich um Kinder, basteln um die älteren Personen und so weiter. Wirklich, das ist meistens eigentlich der größte Teil ihrer Aktivität und der kleinste Teil ist eigentlich Ritual. Und dann geht es darum, wie organisiert sie sich? Hat sie Geld? Woher nimmt sie das Geld? Wer ist bezahlt für welche Stelle? Wer nimmt die Entscheidungen? Wer macht mit? Und dann geht es um das Haus, genau, ganz konkret. Ist das ein wichtiges Haus? Manchmal entstehen Häuser, bevor die Gemeinden fast entstehen. Und manchmal hat eine Gemeinde lange, lange kein Haus und sucht, ist auf der Suche ständig nach einem Haus, irgendwo sie sich treffen kann. Und die Häuser haben Geschichte, das ist sehr wichtig. Und dann geht es auch darum, welche Außenbeziehungen diese Gemeinde hat. Also wie verkauft sie sich oder wie geht sie an die Öffentlichkeit oder wie wird sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ist das ein Thema? Und da ist ein großer Unterschied zwischen den Gemeinden auch.
Ja. Und wie stellen Sie aber dann sicher, dass jetzt eine, sagen wir mal, ein türkischer Kulturtreff nicht in diese Rubrik religiöse Vielfalt reinfällt, wenn das jetzt ein ganz bewusst säkularer Treff ist, aber der ja trotzdem seine Rituale haben kann?
Das Beste ist wirklich empirisch zu forschen. Also da geht man da rein, da macht man mit, macht man Interviews länger und ich glaube, es ist sehr wichtig für Forschende auch ein bisschen Distanz immer zu behalten zwischen dem, was die Leute sagen und was man selber sagt. Das ist immer sehr schwierig. Man wird immer kritisiert sehr gerne, manchmal auch sehr lieb kritisiert in dem Sinn, aber keiner mag das genau so, wie wir es sagen, weil wir sagen es natürlich anders. Die Forschenden haben ihren eigenen Wortschatz und wenn es für uns vielleicht ein Ritual ist und wir definieren das irgendwie so, ist es wichtig, dass wir sagen, wie wir das definieren und das trotzdem da vielleicht reinnehmen. Aber in vielen Fällen muss das nicht unbedingt sein. Also wenn die Leute überhaupt wirklich mit dem Religionsbegriff nichts zu tun haben wollen, dann muss man es schon auch respektieren irgendwie.
Und haben Sie eine Definition von Religion, die Sie da verwenden? Also wenn eben jetzt jemand kommt und sagt, also wir sind doch keine Religionsgemeinschaft, würden Sie dann sagen, aber ich sehe bei Ihnen diese und diese Kriterien und deswegen sind Sie in meiner sozialwissenschaftlichen Definition eben doch eine Religionsgemeinschaft?
Also was wir gemacht haben jetzt mit dieser Studie und was wir öfters auch machen, wir sagen dann wirklich auch im Titel Religionsgemeinschaft und Weltanschauungsgemeinschaft, also dass wir doch nicht die Leute zu stark dann wirklich fremd sozusagen zuordnen. Also der Religionsbegriff ist schon ein sehr weiter. Also es gibt einige Religionsbegriffe zum Beispiel, die sagen, nur wenn Kollektivität da ist und Gottesbezüge zum Beispiel oder Transzendenzbezüge. Wir dachten, es reicht eigentlich, wenn man gut einerseits schon irgendwie das Bedürfnis hat, das nicht nur ganz individuell zu erleben, sondern dass es eine Sphäre ist des Lebens der Menschen, die sich auch kollektiv ausdrückt, die aber sich auch bezieht auf Fragen, die unerklärbar sind oder die irgendwie ein anderer, auf eine andere Ebene der Existenz hinweisen. Etwas, das nicht unbedingt direkt pragmatisch und ganz konkret vor den Leuten ist, sondern sich entweder eben auf diese Gefühlsebene oder Transzendenz oder einfach eine andere Ebene irgendwie hinweist, die nicht unbedingt diejenige, die rein immanent ist.
Und das kann aber auch eine Yoga-Gruppe zum Beispiel sein.
Ja, Yoga kommt ja eigentlich aus einem religiösen sozusagen Hintergrund und es gibt Yoga-Gruppen, die wirklich nichts damit zu tun haben mit dieser Definition, aber bei vielen Yoga-Praktizierenden ist tatsächlich ein Begriff der Spiritualität vorhanden und es gibt wirklich viele Yoga-Lehrer auch, die das sehr als einen Weg sozusagen, als einen spirituellen Weg praktizieren und wir haben viele Yoga-Gruppen oder Yoga-Schulen, je nachdem, behalten auch in der Studie.
Auch in säkularen Städten sucht man also Gott, aber nicht nur in den großen Gotteshäusern. Darüber sprach ich mit der Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Irene Betschi. Übrigens im Berliner Umweltforum. Das ist eine zum Konferenzzentrum umgebaute Kirche. Irene Betschis zusammen mit Johann Hafner verfasste Studie hat den Titel Glaube in Potsdam und ist beim Ergon Verlag erschienen.